Radio SRF.
Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Unsere Themen um 7. Venezuela feiert den neuen alten Präsidenten Chavez, doch der kann bei der Amtseinsetzung heute gar nicht dabei sein. Dann geht es um die möglichen Folgen für Boden- und Mietpreise bei einem Ja zum neuen Raumplanungsgesetz. Und Happy Birthday Tube, die Londoner U-Bahn wird 150 Jahre alt. Das Wetter wechselt bewölkt und zum Teil Regen oder Schneeregen, Schneefallgrenze bei 600 bis 900 Metern, dazu rund 4 Grad. Auf Caracas Straßen soll heute die Amtseinsetzung von Hugo Chavez gefeiert werden, doch die Hauptperson wird fehlen. Präsident Chavez ist immer noch in Kuba und lässt sich dort wegen seines Krebsleidens behandeln. Gestern hatte das Verfassungsgericht erklärt, der alte und neue Präsident könne den Amtszeit auch zu einem späteren Zeitpunkt leisten. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Am 11. Dezember ist Hugo Chavez in Kuba zum 4. Mal im Unterleib operiert worden. Venezuelas Regierung spricht von Komplikationen nach dem Eingriff. Sie macht aus Chavez tatsächlichem Zustand aber ein Staatsgeheimnis. Zu Beginn des neuen Mandats von 6 Jahren wäre es angebracht gewesen, den Venezolanern zu sagen, ob Hugo Chavez sein 4. Mandat in Folge überhaupt hier antreten kann. Stattdessen beharrte die Ersatzführung in Caracas auf einer Amtseinsetzungsfeier ohne Chavez. Der Verfassungshof stimmte zu und machte einmal mehr klar, dass es mit der Gewaltentrennung in Venezuela nicht weit her ist. Die bürgerliche Opposition hatte sich für eine Übergangsregierung und Neuwahlen ausgesprochen. Bei der virtuellen Amtseinsetzung von Chavez sind nur 3 lateinamerikanische Präsidenten zugegen. Die regierende Linke will die Anhänger des kranken Präsidenten während den Feierlichkeiten vor dem venezolanischen Parlament versammeln.
Das hochverschuldete Portugal solle weitere Staatsangestellte entlassen und die Renten senken. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thomas Matthies.
Die Forderung kam vom Internationalen Währungsfonds. Der IWF hat ausgerechnet, dass Portugal bei seinem Staatsbudget zusätzliche 4 Milliarden Euro einsparen könnte. Sparpotenzial gebe es auch im Bildungs- und Gesundheitswesen und beim Arbeitslosengeld. Die portugiesische Regierung selber hatte dem IWF den Auftrag gegeben, das Budget nach Sparmöglichkeiten zu untersuchen. Die Feuerwehr in Australien bereitet sich auf eine neue Hitzewelle vor. Sie versucht, so viele Brände wie möglich zu löschen, bevor die Temperaturen am Wochenende wieder auf Rekordwerte von weit über 40 Grad klettern. Nach Angaben des Feuerwehrchefs des Bundesstaates New South Wales lodern noch immer über 120 Brände, 15 seien noch nicht unter Kontrolle. Durch das Feuer sind bisher über 300.000 Hektar Land zerstört und tausende Tiere getötet worden. Eine private US-Sicherheitsfirma muss über 70 irakischen Folteropfern finanzielle Wiedergutmachtung leisten. Es geht um 5,3 Millionen Dollar, wie die Zeitung New York Times berichtet. Kläger und die Sicherheitsfirma hätten eine außergerichtliche Einigung abgeschlossen. Die Iraker waren im Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad inhaftiert. Dort war es regelmäßig zu Misshandlungen von Gefangenen gekommen, wie 2004 bekannt wurde. Das Gefängnis wurde von der US-Armee und deren privaten Subunternehmen betrieben. US-Präsident Obama will offenbar seinen Stabschef zum neuen Finanzminister machen. Jack Lew würde damit Nachfolger des abtretenden Timothy Geithner. Amerikanische Medien berichteten, dass sich Obama für den 57-jährigen Finanzexperten entschieden habe. In der südafrikanischen Weinprovinz Westkap haben rund 3.500 Farmarbeiter gegen die tiefen Löhne demonstriert. Sie fordern pro Tag 16 Franken mehr Lohn. Bei den Protesten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 44 Personen fest. Der ehemalige Neuenburger Regierungsrat Jean Cavadini ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilten die Kantonsbehörden mit. Cavadini war Mitglied der Liberalen Partei. Von 1981 bis 1993 wirkte er als Regierungsrat. Zudem war er Nationalrat und danach Neuenburger Ständerat.
Es ist gleich 5 nach 7 am Donnerstagmorgen. Weiter jetzt mit der Frage, wie sich die Revision des Raumplanungsgesetzes auf die Boden- und Mietpreise auswirkt. Anfang März stimmen wir über diese Revision ab. Sie sieht vor, dass zu große Bauzonen verkleinert werden. Inlandredaktor Christian von Burg.
Werden Bauzonen verkleinert, so sei das eine künstliche Verknappung von Bauland, sagt der Direktor des Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Bigler. Und das habe drastische Folgen.
Das wird dazu führen, dass die Bodenpreise massiv ansteigen. Und in letzter Konsequenz müssen die Mieterinnen und Mieter mit horrenden Mieten rechnen. Ihre Kosten werden explodieren.
Negative finanzielle Auswirkungen für alle also, sagen die Gegner der Revision des Raumplanungsgesetzes. Die Befürworter sagen, das sei pure Angstmacherei. Aber was sagen die Immobilienspezialisten? In den städtischen Gebieten, also dort, wo Bauland schon heute knapp wird, dort habe das Gesetz sicher keine negativen Auswirkungen auf die Bodenpreise, sagt Patrick Schnorf von der Immobilienberatungsfirma Würst & Partner. Aber auch für das Wallis, den Jurabogen oder Graubünden gibt Schnorf Entwarnung.
In Regionen, wo das Baulandangebot bereits sehr hoch ist und dann auf einen durchschnittlichen Wert zurückgefahren wird, da wird es keine Preissprünge geben.
Wenn, dann wären Gebäude mit großem Flächenverbrauch wie Gewerbebauten oder Einfamilienhäuser am ehesten betroffen. Nicht aber Mehrfamilienhäuser oder gar Mietwohnungen. Weil das neue Gesetz aber auch Maßnahmen zur besseren Nutzung des bestehenden Baulandes vorsehen, ergibt sich aus den Berechnungen der Immobilienspezialisten unter dem Strich kein Trend. Der zweite wichtige Punkt der Vorlage ist die sogenannte Mehrwertabschöpfung. Wird aus Bauernland Bauland, soll künftig mindestens ein Fünftel der teils massiven Wertsteigerung an die Allgemeinheit fließen. Wirkt sich das auf die Bodenpreise aus? Daniel Müller-Jentsch, Ökonom bei der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Swiss, sagt:
Grundsätzlich ist das nicht zu erwarten. Wir haben das ökonomisch analysiert, auch mit Immobilienmarktexperten besprochen und gehen davon aus, dass es keinen nennenswerten Effekt auf den Bodenmarkt hat.
Denn, so Müller-Jentsch, wie viel ein Käufer bereit ist, für ein Grundstück zu bezahlen, das hängt davon ab, wie viel Nutzen es ihm bringt. Und darauf habe die neue Abgabe keinen Einfluss. Das Verdikt der Immobilienspezialisten ist klar. Die Bodenpreise dürften zwar weiter steigen, vor allem in den städtischen Zentren, aber die Revision des Raumplanungsgesetzes spielt dabei kaum eine Rolle.
Der Schweizer Energiepreis Watt d'Or. Heute Abend wird er zum siebten Mal vergeben. Das Bundesamt für Energie zeichnet damit Unternehmen aus für besonders innovative Energiekonzepte. Unter den Preisgewinnern ist auch der Genfer Energieversorger SIG. Er hilft seinen Kunden, Strom zu sparen. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Ein Energieunternehmen will normalerweise möglichst viele Kilowattstunden verkaufen, denn das bringt Geld. Anders die Service Industrielle de Genève. Sie bringt ihren Kunden bei, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. So hat das Unternehmen vor 5 Jahren 53 Millionen Franken bereitgestellt, um verschiedenste Stromsparmaßnahmen im Kanton Genf zu fördern. Damit sollen 150 Gigawattstunden Strom eingespart werden, etwa 5% des kantonalen Stromverbrauchs. Man sei fast am Ziel, sagt Generaldirektor André Hürter.
Wir haben jetzt diese 5 Jahre hinter uns und werden 125 Gigawattstunden erreichen. Also wir sind absolut auf dem guten Wege.
Die Politik unterstütze diesen Ansatz.
In Genf haben wir eine kantonale Politik, die das Stromsparen an erste Priorität stellt, oder? Und jetzt auf Stufe Land ist diese Idee des Stromsparens auch im Vordergrund der Energiepolitik.
Der Vorteil für Kunden ist klar. Sie sparen Geld. Aber was ist der Vorteil für ein Unternehmen? Aus rein wirtschaftlicher Sicht mache das Energiesparen auf den ersten Blick wenig Sinn, gibt SIG-Direktor Hurter zu. Aber das sei zu kurz gedacht.
Wir verkaufen zwar weniger Kilowattstunden, das stimmt, aber wir verkaufen mehr Energiedienstleistungen, Energieratschläge. Und das hat auch einen Preis.
Hurter ist überzeugt, dass die Energiebranche in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine Wende hin zu mehr Energiedienstleistungen machen wird. Die SIG ist ein Vorreiter dieser Entwicklung und wird für dieses vorausschauende Denken jetzt mit dem Watt d'Or ausgezeichnet.
D Der Buckingham Palast, der Big Ben und die Tower Bridge, alle gehören sie zum Inventar von London, genauso wie die Tube. Heute vor 150 Jahren fuhr die erste U-Bahn der Welt vom Bahnhof Paddington nach Farringdon, aus London nach Fracalati.
In der U-Bahn-Station Paddington im Westen von London. Aus der kleinen Halle mit rundem und halboffenen Bogendach fuhr 1863 die weltweit erste U-Bahn mit Passagieren los. Damals noch mit Dampf angetrieben. Kurz vor der Eröffnungsfahrt waren die Züge unter der Erde harsch kritisiert worden. The Times urteilte, die Idee sei eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes. Und auch die Kirche war nicht begeistert, erzählt Kat Hachenay, eine Deutsche, die in London lebt und Touren im Untergrund macht.
Ich habe die Anekdote, dass zum Beispiel ein Priester zu einer Menge quasi gepredigt hat, dass das auf keinen Fall eine Option sei, weil man eben in den Grund reinbuddeln würde, der ja bekanntlich die Hölle ist. Der Tunnel würde direkt in die Hölle führen und das würde den Teufel sehr unglücklich machen.
Teufel hin oder her, London brauchte zusätzliche Transportmittel. Wegen der Industrialisierung suchten viele Menschen in der Großstadt Arbeit, die Bevölkerung wuchs rapide. Hinzu kam, dass die Mieten im Londoner Stadtzentrum hoch waren.
Der Vorteil einer Untergrundlinie ist gewesen, dass man die Leute eben in die Vororte bringt und sie dann durch billige Transportmöglichkeiten wieder zurück zur Arbeit kommen.
Und schon bald benutzten jeden Tag rund 30.000 Menschen die erste Linie im Londoner Untergrund, die Metropolitan Line. Heute sind es mehr als 1 Milliarde Fahrgäste pro Jahr. In ihren ersten 150 Jahren hat die Londoner Tube viel erlebt. 2005 starben bei Anschlägen durch islamistische Terroristen in 3 U-Bahn-Zügen und einem Bus 52 Menschen. Das habe die Stadt geschockt, sagt Kat Hachenay.
Eine unwahrscheinliche Zahl an Arbeiter, Arbeiterinnen, Besucher benutzen diese Tube. Und dann passiert sowas, das lähmt die komplette Stadt.
Auch anderes, wie zum Beispiel Schnee, kann die Londoner U-Bahn aus der Fassung bringen und dann geht gar nichts mehr. Die britische Regierung hat mehrere Milliarden zur Verfügung gestellt, um die Tube wieder auf Vordermann zu bringen, weil sie mit ihren 150 Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Komfort lassen zu wünschen übrig. Zudem gibt es oft Verspätungen und Ausfälle. Doch auch wenn das viele Londoner häufig ärgert, ein Leben ohne ihre Tube wäre für sie undenkbar.
Afra Galati aus dem Untergrund Londons. Wir fahren weiter mit den Eckwerten von der Börse und dem Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.391 Punkten, das ist ein Plus von 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.653 Punkten, ein Plus von 0,7%. Der Dollar wird zu 92,67 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,88 bzw. zu einem Dollar 30,46. Das Wetter? Heute ist es wechselnd bewölkt und es regnet zeitweise. Die Schneefallgrenze, die steigt auf 900 Meter. Die Höchsttemperatur um 4 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 9 Grad.
Informationen zum Start in den Donnerstag. Heute Morgen mit Erich Wies, Redaktion, und Hans Ineichen am Mikrofon.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.